Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 19. April 2024 und der Andreas, der ist ein paar Kilometer von mir entfernt. Guten Morgen, lieber Andreas. Musik gibt's heute ja leider keine.
Ja, das gibt es nicht, aber ich bin wirklich einige Kilometer entfernt. Sogar Licht und Dunkelheit trennt uns an vielen Stellen, aber so ist es halt wie immer im Leben. Ja, ich gucke gerade über den wunderbaren See. Ja, du versäumst etwas. Kaum bist du weg, geht hier wirklich die Sonne auf. Es ist ja wirklich nicht so, es ist natürlich ein Scherz, ist natürlich wirklich kaum zu fassen. Wir hatten gestern einen wunderschönen Frühlingstag mit blauem Himmel, mit ganz viel Sonne und das Ganze werden wir heute wieder haben. Es ist wirklich wunderschön. Der See changiert in einem wirklichen Türkisblau und das ist fast so ein bisschen wie Karibik-Flair, was natürlich ungewöhnlich ist, spätestens dann, wenn man die Tannen im Vordergrund sieht. Also auf jeden Fall ein schöner Tag. Wie ist es bei dir?
Mach uns schön neidisch alle. Ja, da wo ich derzeit bin, ist es nicht ganz so schön. Es ist ein bisschen kühler und ein bisschen bedeckter und hin und wieder trifft auch ein Regentropfen unten die Straße. Ja, so sieht es bei uns jetzt derzeit hier aus oder bei mir. Und naja, Andreas, allzu lange geht das ja nicht, diese Tour hier, die Recherchetour. Und dann bin ich wieder zu Hause. Und es ist irgendwie auch immer ein bisschen anders, wenn man nicht am gewohnten Platz sitzt zum Senden, zum Recherchieren. Aber das gehört zu den Herausforderungen und ich denke mal, dass wir das gut hinbekommen. Hast du schon gefrühstückt?
Ich habe gerade eine Scheibe Brot gegessen mit ein bisschen Feta-Käse drauf, ja, ganz schnell mir noch reingezogen, dass ich das jetzt hier durchhalten werde, hier diese Sendung, weil ich bin ja auch erst gerade aufgestanden gewissermaßen und habe die Hühner noch kurz gemacht. Da ist ja doch eine ganze Menge los, da muss ich nachher den Stall wieder dekontaminieren, aber so ist
Alles
es halt.
klar.
Alle sind in Frieden hier.
Gut, das hätten wir dann auch. Dann lass uns doch mal zu den wichtigeren Dingen kommen. Der Krieg scheint weiterzugehen oder auch nicht, und zwar zwischen Iran und Israel. Es heißt, dass der Iran heute Morgen in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert habe. Es seien Flugabwehrraketen abgefeuert worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Und von den iranischen Behörden hieß es, mehrere kleine Drohnen seien abgeschossen worden. Es habe sich aber nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt. Das meldet die Welt. Der Spiegel schreibt, mutmaßlicher israelischer Gegenschlag in Iran. Überschrift weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und demnach soll Israel heute Morgen einen Vergeltungsschlag auf Iran ausgeführt haben. Die Schäden seien sehr gering. Das iranische Regime tue alles, um den Vorfall herunterzuspielen. Und man spekuliert, wie das jetzt alles weitergehen könnte. Israel behauptet, dass ihr angekündigter Gegenschlag dies jetzt gewesen sei. Die iranische Regierung dementiert, dass es einen ausländischen Angriff gegeben habe, weshalb jetzt auch keine Reaktion notwendig sei. Andreas, alles in allem, das ist ja auch der Grund, warum wir diese Themen sehr selten nur angehen. Viel Verwirrung und man weiß eigentlich gar nicht, was los ist.
Ja, also es ist wirklich schwer dazu etwas zu sagen. Wir sehen hier eine sehr sensible Situation des Umganges eines Krieges. Und offenbar habe ich das Gefühl, dass man sich abklopft, wie fähig, wie kriegsfähig der jeweilige Gegner ist. So kommt es mir vor. Und deshalb tastet man sich damit so kleineren Scharmützeln gewissermaßen ab. Das war ja schon so eine eigenartige Geschichte, dieser sogenannte Angriff vom Iran gegenüber Israel, wo man da im Vorfeld schon quasi bekannt gegeben hat, dass diese Drohnen unterwegs sind, die 7 Stunden Flugzeit haben, sodass sich eben halt Israel hervorragend vorbereiten konnte, genauso mit den Mittelstreckenraketen. Aber es gibt immer noch das Gerücht, welches sich herumtreibt, dass man eventuell in der Situation ist, dass man, jetzt habe ich gerade hier mal den Faden verloren, weil hier gerade noch Dinger eingeschossen sind, aber ich komme ja aus diesem Programm hier gar nicht raus. Also ich habe so das Gefühl, dass es sein könnte, dass man auch vom Iran her aus versuchen will zu zeigen, dass sie durch ihre Verbindung mit Russland und mit China eine sehr starke Militärmacht aufbauen könnte. Und wir dürfen nicht vergessen, unterm Strich gesehen geht es ja immer um irgendwelche Rüstungsindustriestimulationen auf allen Ebenen. Es geht ja um viel Geld dabei. Und man will den Krieg möglichst forcieren, um damit die Rüstung in Gang zu bringen, will den Krieg aber nicht eskalieren lassen, weil dann selbst die Shareholder der Rüstungsindustrie natürlich selbst von den Anschlägen irgendwann mal mit betroffen sein könnten. Und das ist für mich so die komische Situation. Also es ist so eine Sache, die man überhaupt nicht zuordnen kann, wenn da so der Angreifer selbst sagt, er hat gar nicht angegriffen und die an oder nicht wirklich und die Angegriffenen sagen, ja, hier war eigentlich gar nichts los. Ganz eigenartig.
Ja, aber was wohl auf der Hand liegt, das ist, dass es einen Streit zu geben scheint zwischen Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, und Israels. Warum lachst du denn so?
Ja, wenn, bei Annalena Baerbock muss ich immer irgendwie lachen, auch wenn es ganz ernst ist und sie ja eine komische Position hat in Deutschland, aber bei Baerbock muss ich immer irgendwie lachen, weil irgendwie ist es schwierig, sie ernst zu nehmen für
Ja,
mich.
wir kommen
Entschuldigung.
gleich noch zu dem Video, das wahrscheinlich deinen Heiterkeitsausbruch mitstimuliert hat. Auf jeden Fall gibt es Streit zwischen Premier Netanyahu in Israel und Annalena Baerbock aus Berlin. Die beiden sollen sich heftig gestritten haben über den Krieg im Gazastreifen, schreibt die Bild. Und sie hätten sich einander ungewöhnlich harte Vorwürfe gemacht. Das sei auch von Informanten bestätigt worden. Warum haben sie gestritten? Der Anlass dieses Wortgefechtes, heißt es, seien offenbar Aufnahmen aus Gaza gewesen, die Frau Baerbock von der israelischen Seite gezeigt wurden. Da waren Märkte zu sehen, auf denen eine Hülle von Lebensmitteln zu sehen ist, und Strände des Küstenstreifens, auf denen Palästinenser das gute Wetter genießen, baden und sich sonnen. Frau Baerbock hat dann erklärt, dass die Hungersituation in Gaza katastrophal sei. Und sie sagte, sie könne der israelischen Seite Bilder hungernder Kinder zeigen. Und dann hat Herr Netanyahu Frau Baerbock aufgefordert, ihm diese entsprechenden Fotos zu zeigen, und hat behauptet, es gebe keine Hungerfälle in Gaza, hingegen Bilder von Märkten und Stränden, die zeigten, dass es dort keinen Hunger gibt. Und jedenfalls haben die dann gestritten, die Debatte soll eskaliert sein. Herr Netanyahu wurde emotional und erklärte, dass seine Bilder echt seien und die Realität abbildeten, und hat dann noch gesagt, wir sind nämlich nicht so wie die Nazis, die gefälschte Bilder einer simulierten Realität erschaffen hätten. Dann hat Frau Baerbock auch angefasst reagiert und Herrn Netanyahu gefragt, ob er sagen wolle, dass die Ärzte im Gazastreifen lügen und auch internationale Medien nicht die Wahrheit sagen würden. Andreas, eigentlich bildet dieser Streit die gesamte Lage aus meiner Sicht ziemlich treffend ab, denn diese Bilder von vielen, vielen hungernden Menschen aus dem Gazastreifen, die sind natürlich auch längst kursiert, aber das schließt natürlich wahrscheinlich nicht aus, dass an anderen Stellen die Menschen vielleicht auch baden. Oder wie würdest du das einordnen?
Genauso ist das. Das haben wir ja auch immer wieder, wenn wir mal uns über den Libanon auseinandersetzen. Da gibt es Armutsgebiete, es gibt wohlhabende Gebiete. Das muss man einfach so sehen. Ich halte diese Debatte für ziemlich absurd. Was hier deutlich wird, Netanyahu, das Regime von ihm, ist natürlich immer gefordert, mit aller Gewalt gegenüber ihren eigenen Bevölkerungsgruppen dort gegen Feinde vorzugehen. Das erwartet man einfach. Wir dürfen nicht vergessen, dass dort natürlich auch ein paar fundamental Radikale in Israel auch mit dabei sind, die eben halt auch relativ einfach auch mit Gewalt umgehen. Das muss man auch so sehen. Auf der anderen Seite eben halt eine Frau Baerbock, die natürlich logischerweise völlig überfordert ist, intellektuell auf irgendetwas zu reagieren, aus meiner Sicht. Das zeigen alle ihre Auftritte bisher, denn ich bezweifle, dass sie da wirklich weiß, worum es geht. Und wenn sie dann gebrieft wird und dann ein solches Gespräch kommt und das läuft dann ein bisschen aus dem Ruder anders, als es vorgegeben wurde von ihren Einflüsterern im Vorfelde, dann kann es natürlich sein, dass sie dann komplett die Kontrolle verliert und dann irgendeinen Unsinn erzählt. Wäre ja nicht das erste Mal. Und dann kann es natürlich mal kurz zu emotionalen Debatten kommen. Ganz schwierig zu sagen, dass sie da ist alleine, kann sie ja nur, indem irgendwo ein Befehl gekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, die Souveränität Deutschland ist ein Problem. Das gehört irgendwie zum großen Spiel. Und Deutschland blamiert sich natürlich wieder mal, wie eigentlich immer, wenn Frau Baerbock irgendwo auftritt.
Also, das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass viele Staatsherren sie gar nicht mehr ernst nehmen, wie man eine Außenministerin ernst nehmen müsste. Auf jeden Fall, Bild schreibt, dass dieser Streit ein neues Licht wirft auf das Verhältnis zwischen Frau Baerbock und Herrn Netanyahu. Und die deutsche Außenministerin, also Frau Baerbock, wurde ja im Laufe der vergangenen Monate gegenüber Israel immer kritischer, ganz anders dagegen Kanzler Olaf Scholz. Kannst du dir diese Diskrepanz erklären, außer dass die beiden einfach unterschiedlicher Meinung sind? Ich meine, sie repräsentieren ein ganzes Land.
Also wir haben mittlerweile irgendwo eine neue Qualität des Chaos überhaupt erreicht, auch in der Kommunikation. Frau Baerbock, argumentiert ja so, dass man von der Allgemeinheit sagen könnte, sie argumentiert antisemitisch, denn das ist ja ganz klar anti-israelisch, was sie da auch letztendlich macht. Auf der anderen Seite Olaf Scholz, den ich auch nicht so wirklich ernst nehmen kann, der dann irgendwie hinterher stolpert, je nachdem, was er gerade für eine Order aus Washington bekommen hat. So wirkt es auf mich. Das ist meine persönliche Meinung, um das auch nochmal deutlich zu machen. Und wenn ich mir ansehe, die Hintergrundinformation, das heißt das Basiswissen, der Background von Frau Baerbock. Man sollte zum Beispiel historisch über einiges Wissen verfügen. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe mir gestern angesehen, dieses Interview in der Weltwoche, wo es gewagt hat, der Roger Köppel, den Herrn ja, Höcke zu interviewen. Also das fand ich schon, Björn Höcke, in einem sehr langen, ausführlichen Gespräch. Ich kann wirklich nur empfehlen, dieses Video sich anzusehen, um sich das erste Mal überhaupt ein Bild von Herrn Höcke machen zu können, indem er nicht nur gezwungen wird, sich ständig zu verteidigen gegen absurde Angriffe, die da einfach immer nur reingeschossen werden, sondern es zu einem Gespräch kommt. Hut ab vor Herrn Köppel, der sich das traut. Ich finde das gut, diesem Mann einfach mal die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Wenn man dann sieht, welches historische Wissen zum Beispiel dieser Björn Höcke hat, ob man ihn mag oder nicht, darum geht es überhaupt nicht. Welches historische Wissen, wie sauber er argumentieren kann. Also wenn Höcke das sagen würde, was Baerbock sagt, dann wäre sofort die Nazi-Keule wieder draußen, er würde vor Gericht stehen. Und was Frau Baerbock sich da leistet, ist einfach ein Fauxpas nach dem anderen. Und die ganzen Maßstäbe haben sich verschoben. Mittlerweile ist links, rechts und rechts, links. Das ist das Chaos. Wir brauchen dringend wieder eine Sortierung, dass wir uns auf die sachliche Ebene begeben. Und das findet nach wie vor überhaupt nirgendwo statt.
Ja, und Frau Baerbock hat sich ja wieder einen ziemlichen Patzer geleistet. Sie hat einen Auftritt in den Tagesthemen dafür genutzt, um ja, eine Menge Spott auf sich zu ziehen. Es heißt bei Apollo News beispielsweise, dass in dem Interview Annalena Baerbock, die gerade auf dem Treffen der G7 Außenminister ist, kaum einen geraden Satz herauszubringen vermochte. Tatsächlich ist es so. Ich habe mir das angeschaut. Ich gehe gleich mal rein und versuche das mal wiederzugeben. Aber als ich das gesehen habe, ging es mir so wie dir offenbar, was du mir vorhin auch bestätigt hast, Andreas, nachdem du das Interview gesehen hattest.
Ja, ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich habe grob verstanden, um welches Thema es geht, aber nur ganz grob, aber irgendwelche Zusammenhänge waren nicht zu eruieren. Das war ein völliges planloses Gestammel, wie gesagt, ohne Hintergrundwissen, ohne Aussage und ich glaube auch ohne irgendeine Vision, ohne irgendeine Argumentation, die sie überhaupt bringen wollte. Sie hat einfach nur irgendetwas gesagt. Der Mund war offen und da kam dann irgendwas rausgequirlt und ich habe nichts von dem verstanden und ich halte mich nicht für völlig dumm. Aber da waren einfach überhaupt keine Strukturen zu erkennen, worum es überhaupt ernsthaft ging. Und das Ganze noch gepaart mit ganz vielen Versprechern, wo man wirklich nur sagen musste, also ich sag mal, früher, da hat mir meine Mutter dann einen Zuckerwürfel mit einem Tropfen Medizin dann gegeben in solchen Fällen. Es tut mir leid.
Ja. Das bekommst du ja bis heute hin und wieder. Jetzt gerade nicht.
Jetzt nicht, du bist weg.
Na. Nein, also ich mag mal hier kurz reinlesen, wie so berichtet wird, zum Beispiel bei Apollo News. Immer wieder verspricht und verhaspelt sich Baerbock, auch schon zu Beginn des Interviews. Ein präzedenzloser Angriff sei vom Iran gestartet worden. Israel hingegen habe einen Defensiv-Sieg erringen können. Im nächsten Satz korrigiert sie Defensivsieg. Diesen Sieg müsse man jetzt diplomatisch absichern, formuliert Baerbock zunächst richtig weiter. Europa werde sein Sanktionsregime gegen Teheran jetzt ausweiten. Der Iran, wörtlich, ist das am meisten sanktionierte Sanktionsregime, so Baerbock. Führende Kröpfe des Mullah-Regimes seien bereits sanktioniert. Man werde die Sanktionen aber weiter ausbauen, denn dieser Angriff, der war präzedenzlos. Ehrlich, sie tut mir wirklich leid. Mir tut das Land auch leid, für das sie arbeitet, denn eigentlich hat keiner verdient, dass jemand als Außenministerin Deutschland so vertritt. Aber sie ist ja auch, wenn man sie anschaut, in wenigen Jahren, das hat auch gerade ein Leser hier uns geschrieben, gealtert. Also er sagt, aus der frischen jungen Frau ist eine Oma geworden und irgendwie wirkt sie auch so, so sehr angestrengt und ich glaube, sie ist wirklich komplett überfordert.
Ja, also man muss einfach dazu sagen, wenn einer eine hohe Funktion hat, Außenminister ist eine der wichtigsten Funktionen, nämlich die Repräsentation nach außen. Und zwar wirklich in allen Richtungen. Da braucht man diplomatisches Geschick, man braucht historisches Grundwissen, strategisches, schnelles Denken. Ich stelle mir einfach mal dagegen den großen Gegner, der ja herauskristallisiert wird vom Westen, das ist Herr Lavrov aus Russland. Und wenn ich mir dann beispielsweise vorstelle, dass die beiden auf Augenhöhe diskutieren sollen, das ist ja nahezu unmöglich. Denn das sind einfach solche Differenzen drin. Für mich ist das Totalversagen gar nicht Frau Baerbock. Für mich ist das Totalversagen die gesamte Medienlandschaft, die jetzt so da sagen, das war jetzt alles ein bisschen doof. Das ist doch bekannt von Anfang an, dass sie von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung hat und letztendlich da vors Loch geschoben wird. Und wir sehen natürlich auch die gesamten Politikdarsteller. Hier muss man den Begriff wirklich nutzen im Parlament, die das alles über sich ergehen lassen. Es müsste ja jetzt so sein, dass alle Parlamentarier, ich glaube, wir haben 700 Abgeordnete oder Abgeheftete da mittlerweile und keiner geht auf die Barrikaden so richtig, außer die Oppositionspartei, die wir haben und alle spielen dieses Spiel mit. Das finde ich dramatisch. Normalerweise müsste es eine Sondersitzung geben und wenn die sich privat treffen in irgendeinem Löwenbräu in Berlin und sagen, pass mal auf, die Frau muss weg, die ruiniert unser Land. Nichts findet statt und das wirft das eigentlich dramatische Licht auf die Regierungssituation in der Bundesrepublik Deutschland, zumindest die sogenannte angebliche Regierung. Die Regierung findet ja weit woanders statt. Und das ist für mich das Erschreckende dabei, dass sie einfach weitermachen kann. Wir gehen auf die Barrikaden, viele andere gehen auf die Barrikaden alternativ, aber alle, die irgendwie abhängig sind in dieser organisierten Struktur, dieser völligen Verwirrung, das ist das eigentlich für mich Erschreckende.
Du hast das gut auf den Punkt gebracht. Man hat da direkt ein Bild bekommen, dass die eigene Empfindung, das Ganze hier wirklich ganz schrecklich zu finden, eben doch nicht so falsch ist und eigentlich der Aufschrei groß sein müsste. Alleine um die Reputation des Landes zu sichern und zu schützen, müssten ja jetzt wirklich Menschen sich zusammentun und sagen, das geht nicht mehr. Habeck zerlegt mit seiner Energiepolitik Industrie- und Wirtschaftsstandort und Frau Baerbock sitzt im Ausland oder reist in verschiedene Länder und zerschlägt wirklich wie ein Elefant das Geschirr im Porzellanladen.
Genauso sehe ich das. Die gesamte Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne und Linke, die sind offenbar nicht daran interessiert, wie es Deutschland überhaupt geht. Worum geht es? Es geht um Diskussionen um links, um rechts, es geht um Außenpolitik, während das Land innerlich regelrecht einbricht, regelrecht kollabiert, die Preise steigen, die Menschen können sich das normale Leben nicht mehr leisten. Es interessiert sich keiner mehr im Parlament. Parlament für die Menschen, für die Bürger. Das ist das Deutliche. Es sind nur noch Lippenbekenntnisse. Und wenn man dann eine solche Figur wie Baerbock oder Habeck oder auch Herrn Scholz da vorne wirken lässt, die dramatische Zerstörungspotenziale zurechtgelegt haben in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren, die sie jetzt fast dabei sind, es tut mir leid, das ist einfach für mich nicht mehr ertragbar. Die Kritik geht für mich an die gesamte demokratische, repräsentative Parlamentsstruktur, die hier an jeder Stelle versagt. Und man muss sich die Frage stellen, leben wir eigentlich tatsächlich in einer sogenannten Demokratie oder sind es wirklich nur noch Sprachrohre oder Steigbügelhalter der eigentlichen Diktatur der WHO, WTO und deren Eigentümer, die man dann kennt?
Ja, darum geht es ja eigentlich auch. Auf jeden Fall News von Julian Reichelt. Er selbst hat auch ein kurzes Statement veröffentlicht. Das ist bei uns im Kanal nachher. Und News schreibt in der Überschrift schon: Außenministerin Baerbock schadet dem Ansehen Deutschlands. Und sie hat eben in Israel bei ihrem letzten Besuch das Land zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Das heißt, es sind nicht nur die Versprecher und die ungeordneten Sätze, sondern sie stellt ja auch Anforderungen. Zum Beispiel sagt sie, mit einer Eskalationsspirale wäre niemandem gedient und man müsse verhindern, dass aus der brandgefährlichen Lage in Nahost ein regionaler Flächenbrand wird. Und ja, da geht es natürlich auch eben wieder um den Angriff des Iran auf Israel. Nicht als einzelne Terroraktion heißt es hier, sondern als offene staatliche Raketenattacke. Und in einer solchen Situation fühle sich also die deutsche Außenministerin berufen, Israel jetzt Tipps zu geben. Und ein Stückchen weiter in dem Artikel hinten heißt es, es sei die 7. Nahostreise gewesen der Außenministerin, seit Hamas auf Israel, naja, oder Israel überfallen habe. Und sie versuche, und das wird hier jetzt so dargestellt, durch außenpolitische ADHS, und dieses ADHS ist übersetzt mit Aktionismus und Demontage durch historische Selbstüberschätzung. Sie ist also versucht, Deutschland als gestaltende Einflussmacht in der Region zu profilieren. In Wahrheit fehlt Deutschland dazu die militärische Schlagkraft, aktuell die wirtschaftliche Stärke und nicht zuletzt durch die neue Abhängigkeit von arabischem Öl und Gas die Möglichkeit, glaubhaften Druck zu entfalten. Ja, das sind natürlich die Dinge, die Deutschland tatsächlich schaden. Man kann, es gibt ja viele Seiten oder zumindest zwei starke Seiten bei dem Israel-Gaza-Krieg. Und es ist schwierig, sich da einzumischen. Aber wenn jemand wie Frau Baerbock einseitig Empfehlungen oder sogar Forderungen aufstellt, kann es natürlich auch irgendwann sehr peinlich werden.
Also wir müssen ja davon ausgehen, also ich zumindest gehe davon aus, dass Frau Baerbock da nicht zu Hause sitzt irgendwo in Berlin und sagt, da muss ich jetzt mal runterfliegen und jetzt mal klare Worte sprechen, sondern sie bekommt ja immer eine Order. Sie ist ja mit Sicherheit nicht in der Lage, relevante Entscheidungen auch nur ansatzweise zu beurteilen, geschweige dann zu fällen. Also muss da ja in irgendeiner Form ein Befehl gelaufen sein. Denn ausgerechnet eine deutsche Außenministerin, die für die Bundesrepublik Deutschland, die auch die Staatsräson Israels als oberstes Ziel hat, und ausgerechnet die fliegt als einzige Weltaußenministerin quasi nach Israel und versucht denn da den Kopf zu waschen, das würde nie und nimmer laufen, wenn sie das alleine entscheiden hätte wollen, hätte man sie sofort abgehalten. Also muss der Befehl von woanders kommen. Und da geht es dann darum, dass Deutschland sowieso komplett mittlerweile sich zum Gespött der gesamten Welt gemacht hat. Das ist der Punkt. Und man kann dann natürlich solche Figuren wie Baerbock da nochmal oben drauf setzen und die dann beispielsweise dann noch gerade in Anbetracht der deutschen Geschichte und dem, was durch Holocaust und alles hier letztendlich im Raum stehen muss, dass ausgerechnet sie dorthin geht und führt dann solche Gespräche. Da kann ja nur in irgendeiner Form eine Strategie hinter sein. Und da sehe ich eigentlich nur die Schädigung Deutschlands als Hauptmotor der ehemaligen EU. Und wenn Deutschland zerstört, ist der Zahlmeister der EU weg. Und das ist eigentlich das Prinzip. Wir reden von hier von einem Part der hybriden Kriegsführung, um Europa als großen Industriestandort und Wirtschaftsstandort zu eliminieren. Und die frei werdenden Märkte werden dann verteilt auf USA und auf China. So ist meine ganz einfache, grobe Einschätzung.
Ja, danke schön dafür. Und es ist ja immer wieder dasselbe, was unterm Strich seit Jahren bei den Analysen herauskommt. Es geht Deutschland an den Kragen. Nicht nur von innen heraus, ich meine von politischer Seite, sondern immer mehr natürlich jetzt auch von außen. Zum Beispiel habe ich gerade gelesen, eben in der Sekunde, wo du ausgeführt hast, dass Herr Trump, sollte er Präsident werden der Vereinigten Staaten von Amerika, darauf dringen wird, dass Deutschland bzw. die EU noch einen viel höheren Beitrag zum Ukraine-Krieg leisten müssen. Und eine aktuelle Meldung, die ich hier vorliegen habe, die kommt auch von News und hier wird zitiert die größte Zeitung Spaniens, El País. Und es heißt in der Überschrift schon, zum Stillstand gekommen. Größte Zeitung Spaniens nennt deutsche Wirtschaft eine Gefahr für Europa. Also dieses vernichtende Urteil wird gefällt über die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck. Die Wirtschaft der Eurozone, heißt es, wachse wegen Deutschlands Stagnation weniger. Denn Deutschland macht 28% der Wirtschaft des Euroraums aus und Experten schätzen sogar, dass Europa 2024 in eine Rezession geraten könnte. Und Schuld daran, ja, der Hauptschuldige, der ist hier jetzt bereits genannt. Dieser Titel liest sich ja schon wie eine Ohrfeige an die Bundesregierung, wenn es da heißt, die Lähmung Deutschlands bedroht die europäische Wirtschaft. Andreas, das ist ja etwas, was du schon immer wieder gesagt hast, dass wenn es so weit kommt, dass Deutschland als großer Zahlmeister ausfallen wird und im
Genau.
Gegenteil andere sogar mit herunterziehen wird, dann könnte es auch für Deutschland innerhalb der EU ungemütlich werden.
Es geht genau darum. Man muss einfach sehen, hier findet etwas statt, was man gewollt hat, wiederum von außen. Durch die Einführung einer einheitlichen Währung, nämlich des sogenannten Euros, wurden völlig heterogene, also unterschiedliche Wirtschaftskräfte, Mentalitäten und all diese Dinge, die ein Staat oder ein Gefüge ausmachen, zusammen verrührt. Und das geht nicht. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, dann kommt eine lauwarme Brühe raus. Und das ist genau passiert mit der Einführung des Euros. Und jetzt kommt die Situation, man hat immer gesagt, dass der Haupt Nutznießer des Euros Deutschland sein wird, weil sie mehr Waren verkaufen können und damit mehr Exportüberschüsse hatten. Dass die ganzen Exportüberschüsse natürlich aber auch durch Deutschland im Vorfeld durchfinanziert wurden, weil Europa nämlich durch Deutschland quasi finanziert wurde. Und das fällt jetzt irgendwann weg. Und dann haben wir Inflationsproblematiken und wir haben im Prinzip dann auch Verschiebungen der gesamten Wirtschaft. Früher konnte man, wenn man verschiedene Währungen hatte, Folgendes tun. Da gab es Spanien mit den Peseten und da gab es Deutschland mit der D-Mark. Und wenn die spanische Wirtschaft, um das hier als Beispiel zu nennen, das ist ja hier gerade ein spanisches Beispiel, wenn die spanische Wirtschaft nicht besonders gut lief, dann hat man die Peseten abgewertet. Abgewertet bedeutete, die haben weniger Wert im Verhältnis zur D-Mark gehabt. Und das bedeutet, wenn die Spanier beispielsweise ihre Oliven verkauft haben, zum Beispiel, oder die Seat-Autos in Deutschland, dann haben sie ja D-Mark bekommen und die haben sie dann in Peseten umwechseln können und bekamen natürlich mehr Peseten dafür, weil die ja weniger wert waren, als vorher. Die Peseten, die waren ja in der Kaufkraft in Spanien nicht abgewertet worden, sondern nur im Außenverhältnis zur D-Mark. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, um damit eine gleichmäßige Wohlstandsverteilung in Europa zu bekommen und eine gewisse Gerechtigkeit, wo man Rücksicht nehmen kann auf unterschiedliche Wirtschaftsstärken. Das ist durch den Euro pauschal platt gemacht worden. Alle bekamen denselben Anzug, ob ich 1,60 Meter groß war oder 4,60 Meter oder ich habe 300 Kilo gewogen oder 45 Kilo gewogen. Jeder bekam denselben Anzug in derselben Konfektionsgröße. Und das kann nicht funktionieren.
Naja, und nun sind neue Probleme dazugekommen, wie die Mikrobenkrise, wie aber auch natürlich alles andere, wie der Krieg oder die Energiekrise. Also das heißt, Deutschland verursacht ja seine Probleme inzwischen handfest selber und wird natürlich, hier wird von einer Ansteckungsgefahr gesprochen, die anderen Länder mit reinziehen in diese Stagnation. Da sind jetzt hier einige Analysten und Institutionen aufgeführt worden, wie die das Ganze kommentieren. Also wenn Deutschland niest, dann erkältet sich auch die Eurozone, so heißt es hier. Europas Aussichten, die werden als sehr schlecht bewertet. Die fünf großen Wirtschaftsforschungs- und Analyseinstitute des Landes hätten ihre Prognosen für 2024, also Spanien, erheblich gesenkt. Vor einem halben Jahr wurde da noch von der deutschen Wirtschaft gesprochen, von einem Wachstum von 1,3%. Dann wurde die Prognose auf nun nur noch 0,1% gesenkt. Andreas, das ist ja auch ein Riesensprung.
Ja, diese Situationen sind aber immer nur die Momentaufnahmen, die über Jahrzehnte angelegt waren und heute ihre Wirkung zeigen. Was mir fehlt bei den Analysten, ist der große Zusammenhang. Ich kann den in diesen kurzen Podcasts natürlich nicht darstellen. Wenn ich zum Beispiel meine Webinare mache, ich mache ja am 24. nochmal ein Webinar aufgrund der großen Nachfrage, wo wir mehr in die Details eingehen, weil jeder davon betroffen ist. Auch der normale Bürger ist ja davon betroffen. Wenn nämlich die Inflation jetzt weiter steigt, die Wirtschaft gleichzeitig zusammenbricht, dann sind das eben halt noch zusätzliche Potenzen, die dazu führen, dass uns die Wirtschaft im Prinzip um die Ohren fliegt. Das bezieht sich dann auf die Aktienmärkte, die Investmentfonds, die Geldanlagen, all diese Dinge, die davon betroffen sind. Und deshalb geht es jetzt auch darum, vor allem zu erkennen, wie man sich dabei sichert, um sein Vermögen durch diese Krise zu bekommen. Das ist ja jetzt die individuelle Komponente, die da mitspielt. Unterm Strich gesehen handelt es sich um eine lang angelegte Zerstörung nochmal des europäischen Wirtschaftsraums. Ich muss nochmal auf diesen Euro kommen. Es gab nämlich das Euro-Experiment Anfang der 1970er Jahre schon einmal. Das nannte sich die sogenannte Währungsschlange. Die Währungsschlange war ein Modell, man hat das mal ausprobiert, indem man gesagt hat, italienische Lira und französische Franc und eben Peseten und D-Mark. Die garantieren sich ab sofort einen festen Wechselkurs. Das heißt, sie wollen nicht mehr auf- und abwerten. Das ist quasi wie ein Euro, aber ohne dass der Euro eingeführt wurde. Das heißt, dieselbe Wirkung. Das Ganze hat man nach kürzester Zeit abbrechen müssen, weil es nicht funktioniert, weil die Wirtschaftseinheiten zu unterschiedlich waren. Die Erfahrung hatte man. Man wusste, dass der Euro nicht funktionieren konnte. Und der Euro eine Munition gegen die europäische Gesamtökonomie sein muss. Genauso hat man ihn eingeführt, interessanterweise unter einer Federführung von Großbritannien, die sich ganz stark für den Euro stark gemacht hatten, um dann, als der Euro eingeführt wurde, im Nachhinein zu sagen, wir behalten hier unser Pfund Sterling dann doch, die Menschen haben sich dagegen entschieden. Und daran hat man gemerkt, dass das auch hier ein transatlantischer Angriff gegen Kontinentaleuropa war. Und das ist das, was wir jetzt als Auswirkung sehen. Sorry, dass ich da jetzt so lange aushole.
Nee, das ist ja immer wieder wichtig, dass man die Zusammenhänge sich vor Augen führt. Denn wenn wir sehen, dass man ja sogar davon ausgeht, dass die europäische Wirtschaft in eine Rezession geraten könnte, dann kann man durch deine Darstellung natürlich die Zusammenhänge noch besser auch zusammenbringen. Also zum Beispiel hat ja der IWF im Januar für Paris und für Rom in diesem Jahr ein Wachstum von einem beziehungsweise 0,7% prognostiziert, aber der Eurozone insgesamt wurde nur ein Wachstum von 0,9% prognostiziert. Und dann gibt es natürlich wirtschaftlich stabilere Länder. Spanien wird dazu gezählt, die natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Diese Dynamik reicht jetzt offenbar nicht mehr aus, um hier ganz wörtlich die Stagnation von Deutschland auszugleichen. So schreibt es jedenfalls die spanische El País.
Also es ist ja noch viel schlimmer als das, was wir hier lesen. Wenn wir sehen, dass dieses Wirtschaftswachstum sich auf das Bruttoinlandsprodukt bezieht und dieses Bruttoinlandsprodukt ja alle Geldflüsse in einem Staatengefüge beschreibt, die man einfach nur addiert. Wir müssen wissen, dass dieses Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftskraft berechnet wird, wie in einem Haushalt, wo ich Einnahmen und auch Kosten addiere und unterscheide nicht, ob etwas Kosten sind oder ob etwas Einnahmen sind. Wenn ich beispielsweise ein Gehalt habe von 3.000 Euro und ich habe 2.000 Kosten, dann weiß ich, wie viel ich über habe, um zu leben, und dann versuche ich da noch was von an die Seite zu packen, zum Beispiel. Das wäre dann eine kaufmännische Rechnung. Aber hier ist es so, dass ich quasi mein Einkommen rechne und rechne die gesamten Geldflüsse, die ich daraus mache, was ich einkaufe, rechne das alles auf das Einkommen raus. Ich bekomme also rauf. Ich bekomme also quasi eine Summe, die eigentlich überhaupt nichts aussagt. Und das ist das mit dem Wirtschaftswachstum. Wenn wir wissen aber, dass die ganze Zeit neue Schulden gemacht wurden in der EU, die ja in der Schuldenlast zerbricht, diese Schulden aber entstehen durch im Prinzip mehr Geldentwicklung. Man produziert einfach mehr Geld. Das heißt, wenn wir mehr Geld im Umlauf haben, wird mehr Geld ausgegeben. Und eine Euro wird ja nicht nur einmal ausgegeben, sondern fünfmal ausgegeben. Wenn ich zum Beispiel einem Kellner 1 Euro Trinkgeld gebe und der geht dahin und kauft eine Zeitung, und dieser Zeitungsmensch, der dort gesessen hat, der kauft dafür abends meinetwegen einen Teil seiner Kinokarte, dann wirkt dieser Euro wie 3 Euro volkswirtschaftlich, weil er dreimal ausgegeben wurde. Das heißt also, wenn jetzt noch mehr Geld dazukommt durch neue Schulden heißt neues Geld, bedeutet das durch die Geldumlaufgeschwindigkeit und durch diesen regelmäßigen Vieleinsatz dieses Geldes, dass da Summen herauskommen, die mit der Realität der Ökonomie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, sondern das sind nur noch Rechenexempel. Und wenn man dann auf solche Wachstumsraten kommt, dann ist das eine Katastrophe.
Klingt so, es klingt ja auch mehr und mehr nach einer Exponentialentwicklung.
Ganz klar. Und die bricht zusammen. Und diese Exponentialsituation kann nicht mehr eingefangen werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir stehen vor einem weltweiten Staatsbankrott, um das ganz deutlich zu sagen. Das müssen die Menschen auch versuchen zu erkennen. Man versucht jetzt, die Kuh noch irgendwie vom Eis zu bekommen, indem man eine, ich sage mal, eine digitale Währung einführt, wo die Menschen eben nicht mehr in der Lage sind, ihr Geld zum Beispiel abzuheben und vielleicht sogar in irgendeiner Form zu investieren, was nicht durch irgendwelche Bücher läuft. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Damit will man versuchen, diesen Crash, diesen Weltcrash im Prinzip in irgendeiner Form zugunsten der privaten Regimes, die wir haben. Die Welt wird nicht gesteuert durch ihre Staatsführer, sondern durch private Regimes, die entsprechend ihre NGOs steuern. Das sind die eigentlichen Regierungsstrukturen.
Ganz kurz noch diese ebenfalls brisante Meldung, die hier dazu kommt. Die El País, die spanische Zeitung, zitiert eine neue Studie, The Rest of Europe versus Germany, also der Rest Europas gegen Deutschland von BCA, die haben wir vorhin schon genannt. Darin kommen die Experten zum Schluss, dass das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone ohne Deutschland in den letzten 3 Jahren um rund 13% gewachsen wäre. Das ist natürlich eine vernichtende Prognose, Andreas, und eine auch nicht ganz ungefährliche.
Ja, es ist natürlich schon unglaublich im Prinzip, auf welchem Niveau hier diskutiert wird. Man hat jetzt über die EU, die EU ist ja auch ein Vehikel der privaten Regimes, die letztendlich diese Welt beherrschen. Und unter der Führung der EU, wo sie alle drin sind, auch die Spanier, da hat man letztendlich Deutschland komplett in den Ruin betrieben. Und jetzt wundert man sich, dass sie im Ruin sind. Und jetzt greift man sie dafür an, dass sie eben halt ruiniert wurden. Da haben sie die ganze Zeit alle mit dran gearbeitet. Es gibt überall Volkswirte in Italien, in Spanien, in Frankreich. Und das kennen die. Die wissen das sehr wohl. Sie kommen nur nicht in die Medien, weil da kommen dann Leute wie Baerbock oder Habeck.
Aber ist diese Entwicklung nicht sehr gefährlich für Deutschland? Also wenn jetzt sowas in der El País 18 Millionen Leser steht, das macht ja was mit den Lesern. Also das heißt, es formiert sich ein innerer Widerstand gegen Deutschland. Wir haben über Frankreich gelesen, dass man sich da jetzt aufregt, dass Deutschland nicht mehr in der Lage ist, seine eigene Energie zu generieren. Das könnte einfach auch irgendwann nicht nur politisch, sondern auf die Menschen umschlagen, oder sehe ich das falsch?
Nein, mit Sicherheit siehst du das nicht falsch, aber das ist eben halt das erklärte Ziel. Sie wehren sich nicht mehr in Deutschland. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs aufgebaut worden. Das heißt, das eigene und selbstbewusste Denken ist in Deutschland eben halt extrem eingedampft worden. Und daran erkennt man auch die Strategie, die dahinter steht. Ich habe gestern hier mit Kanadiern darüber gesprochen, beispielsweise, wenn die Kanadier hier alle ihre kanadische Fahne aufhängen oder sich irgendeine kanadische, ein Wimpel da auf das Auto raufkleben. In Deutschland ist das nicht möglich. Wenn ich eine deutsche Fahne in Deutschland hisse, beispielsweise, dann ist sofort der Beigeschmack des Tätervolkes dabei. Und wenn man über diese Jahrzehnte so erzogen wurde, ist man auch nicht mehr in der Lage, sich zu wehren, wenn dann auf ökonomischer, komplexer Form, was die meisten dann gar nicht verstehen, dann der eigentliche Krieg durchgeführt wird. Es ist ein hochinteressantes Phänomen, mit dem hier quasi ein ruinöser Vorgang mit Deutschland stattfindet. Ehrlich gesagt könnte man das Ganze auch aus der geistigen Seite natürlich auch betrachten, denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Volk auch in irgendeiner Form ja, als pauschales Tätervolk herhalten muss. Und das ist so ein bisschen die Problematik, aber da muss man vorsichtig sein, sonst redet man sich um Kopf und Kragen.
Um Kopf und Kragen hat sich in diesem Zusammenhang Rolf-Peter Sieferle geredet, bevor er sich das Leben genommen hatte.
Ja, das
Das
ist.
ist wenige Jahre her, als er das Büchlein veröffentlicht hat, Finis Germania. Und er hatte damals sinngemäß darüber gesprochen, dass jede Sünde vor Gott vergeben werden kann, wenn der Mensch nur bereut. Aber Deutschland habe ein merkwürdiges Gewicht auf sich, sodass irgendwie auch diese Gnade nicht mehr zu existieren scheint. Deutschland wird nie vergeben werden. So ungefähr waren seine Worte. Du erinnerst dich, wir haben das mal
Ja,
gemeinsam
genau.
gelesen.
Klar, ganz genau. Und es ist so, dass wir wirklich genau diese Situation jetzt haben und die Deutschen wehren sich nicht mehr. Und das ist das Allerschlimmste eigentlich, was wir haben. Aber wir könnten es aus der geistigen Sicht natürlich analysieren. Das wäre eher ein Thema für ein Webinar, wo man mal darüber sprechen könnte, wie die Zusammenhänge sind. Ich kann nur darauf hinweisen, wer die Situation im Lichte der Wahrheit betrachtet, wie es Abdruschin beschrieben hat, oder noch einfacher als Einstieg, wer das Buch liest, Blutgericht Europa von Eva Herrmann, jetzt mache ich hier einfach mal Werbung, der bekommt einen Einstieg, nicht nur, dass es so ist, sondern warum es so ist und wie die tatsächlichen Schöpfungsgesetze mit Wechselwirkung, Gesetz der Schwere und Anziehung der Gleichart funktionieren. Damit kann man die Zusammenhänge wirklich verständlich machen. Es gibt viele Leute, die schreiben mich an und sagen, erklär mal eben ganz kurz, wie das ist. Es ist eigentlich auf dieser normalen sachlichen Ebene nicht mehr erklärbar. Ich bin über viele Jahrzehnte nur mit meinem Verstand unterwegs gewesen und viele sagen, du brauchst mehr gesunden Menschenverstand. Nein, das brauchen wir nicht. Wir haben zu viel Menschenverstand. Was wir wieder brauchen, ist Geist. Das heißt wieder unsere Empfindung. Unsere Empfindung, unsere Intuition ist das exakteste Messinstrument für eine sachliche Bewertung, die wir je auf dieser Erde mitbekommen haben. Und da diese Dinge werden auf Halde gelegt, wo man sagt, das sind irgendwelche Gefühle, weil man Gefühle und Empfindungen gleichsetzt. Und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Gefühle sind auf der grobstofflichen Ebene im Verstand zu suchen, während eben halt die Intuition oder die Empfindung auf der geistigen Ebene, das heißt, im Anschluss mit der, ich sage mal, mit der Urkraft in irgendeiner Form in Verbindung steht. Und wenn man das wieder lernt, ich bin so dankbar dafür, ich bin wirklich dankbar jeden Tag dafür, dass ich das wieder lernen durfte, weil ich einen Achtzylinder in mir hatte und ich bin die ganze Zeit nur auf vier Pötten gefahren, den größten Teil meines Lebens, und jetzt fahre ich plötzlich wieder ganz rund. Wenn man die geistige Ebene mit reinnimmt, geht das nicht zu Lasten der Verstandesebene. Nein, das wertet die Verstandesebene viel größer auf, sodass plötzlich eine Gesamtheit kommt, wo man sagt, wow, ich hätte das nie für möglich gehalten, wie diese Welt funktioniert. Ich muss das einfach sagen, das ist wichtig.
Ja, du hast gerade gesagt, die Empfindung ist das sicherste Messinstrument, um eine Situation einzuordnen. Wer das trainiert, das kann man eben wirklich lernen durch mit diesen drei Büchern Im Lichte der Wahrheit von Atroschin, das ist ja die Gralsbotschaft, wenn man das wirklich durcharbeitet, von Anfang chronologisch bis Ende, dann ist man schon ein anderer Mensch, dann hat man sich schon fast eine neue Biografie aufgeladen. Andreas, aber viele Menschen sind überhaupt noch gar nicht in der Lage, sich selber wieder vertrauen zu können. Also, wenn man sagt, du musst jetzt einfach nur lernen, auf die innere Stimme zu hören, dann stehen viele da und haben keine Werkzeuge in der Hand.
Ja, das ist natürlich auch dann das Ergebnis des eigenen Lebens oder der verschiedenen Erdengänge, die wir hatten. Wir sind ja alle da, wo wir sind, nicht weil wir Opfer oder Täter sind, sondern wir sind immer im Rahmen der Schöpfungsgesetze ganz klar einzuordnen. Und unsere eigenen Entscheidungen, die wir gefällt haben in jedem unserer Erdengänge, man muss davon überzeugt sein natürlich, dass es eine Reinkarnation gibt, denn alles andere wäre Unsinn, wenn einer kommt und sagt, kannst du denn eine Reinkarnation, eine Wiedergeburt oder ein ehemaliges Leben beweisen? Dann ist die Frage schon falsch gestellt. Ich muss mal beweisen, dass es das nicht gibt, weil wir sehen, dass ja alles immer wieder in einem Kreislauf läuft und wieder beginnt von vorne. Die Erde ist rund und die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde und wir sehen einen Blutkreislauf, der immer wieder von vorne anfängt. Oder Strom oder Regen, der aufgezogen wird und kommt als Regen wieder runter. Und ausgerechnet der Mensch soll eine Gerade laufen von A nach B, nämlich von der Geburt bis zum Tod, und dann ist Ende. Nein, dem ist natürlich nicht so. Und das kann man auch relativ gut beweisführend bringen, nämlich durch die Empfindung. Das ist das exakteste Messinstrument. Das ist interessant. Nicht nur einfach ein gutes, sondern das exakteste. Und dann kommt man natürlich dann irgendwann dahinter und dann merkt man natürlich auch, wo man ist. Aber jeder hat die Chance zu sagen, ich will da rauskommen. Und ich will jetzt zum Beispiel durch das Lesen der Bücher diese Dinge verstehen. Viele brechen dann ab und sagen, ach, das ist mir dann irgendwie zu zäh oder zu schwer und das ist so schwer zu lesen für mich und so weiter. Dann denke ich immer, was redet ihr denn? Seid dankbar, dass ihr das überhaupt lesen dürft. Ihr müsst doch nicht jetzt im Prinzip diese Bücher durchlesen mal eben, sondern das ist ein Studium, welches man mit wirklicher Kraft und auch mit Intention machen will. Man möchte es. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann erkennt man es. Und zwar je nachdem, auf welcher Ebene ich bin, kann ich dieses Buch lesen, immer wieder von vorne anfangen und habe das Gefühl, ich lese wieder ein völlig neues Werk. So geht es mir ja auch. Und dieses Werk ist so gefasst, dass jeder auf jeder Ebene etwas dabei rausziehen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Da gibt es nicht die Geisteswissenschaftler. Was ist das schon ein Wort? Geisteswissenschaft. Jesus hatte keine Geisteswissenschaftler und Theologen um sich herum, sondern Fischer und Handwerker.
Ja, danke schön für deine Ausführungen, Andreas. Ich würde doch gerne jetzt wieder zu einem aktuellen Thema zurückkommen. Und zwar gibt es offenbar Pläne, die hier so noch nicht kursiert sind. Es gibt ein Analysepapier von dem ehemaligen italienischen Premier Enrico Letta. Und zwar zur Reform des EU-Binnenmarktes. Und so wie es aussieht, könnte das alles sehr, sehr teuer werden. Die EU soll staatliche Investitionen in Milliardenhöhe vornehmen. Auf Deutschland allein könnten zusätzliche Ausgaben an die EU in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro jährlich kommen. Also nicht als einmalige Summe. Und Herr Letta, also dieser italienische ehemalige Premier, der sagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Um den Binnenmarkt zu stärken, sei die Schaffung der Kapitalmarktunion unumgänglich. Diese Kapitalmarktunion könne im Konkurrenzkampf mit China und den USA ein echter Gamechanger sein, hat Herr Letta gemeint. Unter dem Stichwort der Europäischen Kapitalmarktunion wird die Harmonisierung von Regelungen, insbesondere im Insolvenz- und im Steuerrecht, verstanden. Und Herr Letta meint, so könne man die Investitionen in Europa erheblich erhöhen. Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi erklärte erst kürzlich, dass Europa 600 Milliarden Euro private Investitionen pro Jahr benötige, um in den Bereichen Na, wo sonst Klima, Digitales und Verteidigung voranzukommen? Wie würdest du das einordnen?
Ja, wir sehen eben halt, das ist Absurdistan pur. Es geht eben darum, eine Agenda der privaten Finanzregime hier durchzusetzen und die entsprechenden Politiker, auch wenn sie ehemalige sind, die haben dann halt zu spuren. Es geht also darum, Klima, Digitales und Verteidigung, also Kriegsrüstungsindustrie, Klimaindustrie und natürlich auch KI zur Kontrolle der Menschen voranzubringen. Es geht überhaupt nicht um die Wirtschaft. Es geht überhaupt nicht darum, nämlich etwas mehr zu schaffen. Wirtschaft bedeutet ja, als ein Wirt und der schafft Mehrwertschaffung, wodurch beispielsweise der Wohlstand der Menschen in irgendeiner Form steigt, sondern es geht schlicht und ergreifend um weitere Ausbeutungsmechanismen. Wir reden hier von 420 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist fast ein Viertel der gesamten Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland, die seit Beginn 1949 sich aufgebaut hat. Und die soll jetzt jedes Jahr nochmal dazukommen. Das heißt, hier wird quasi regelrecht der Staatsbankrott eingesetzt als Ziel. Das ist das, was dahinter steht. Und das ist ein Schlachtplan gegen die EU, gegen Europa. Wenn man wirklich versuchen wollte, die Wirtschaft in Gang zu bringen, dann geht es nur, indem ich die Ursachen ermittle und dann klare Entscheidungen treffe. Abschaffung des Euro, Abschaffung der EU, nationale Staaten wieder, die die entsprechenden Mentalitäten und Eigenschaften eines Volkes in Europa berücksichtigt und dann wieder gemeinsam anzufangen, einen Wiederaufbau der europäischen Ökonomie zu machen, wo man auch wieder Auf- und Abwertungsmechanismen hat, der einzelnen Währung. Wenn es eine neue D-Mark oder wie auch immer man die nennen würde, gäbe, könnte man die abwerten und dann würde Deutschland ganz schnell wieder nach oben kommen wirtschaftlich und könnte natürlich auch ein wichtiges, stabiles Element wieder werden in Europa. Es werden überhaupt keine Zusammenhänge diskutiert, sondern hier diskutiert man schon wieder über Klima, Digitales und Verteidigung. Das regt mich wirklich auf, dieser Unsinn.
Aber die werden dich nicht anhören.
Definitiv
Es
nicht.
sieht so aus, als ob sie wirklich ganz andere Dinge vorhaben. Also es heißt, dass aktuell große Hindernisse für Kapitalmarktgeschäfte zwischen den EU-Mitgliedstaaten bestehen, sagt Herr Letter. Die USA, die sei regelmäßig viel attraktiver für Investitionen. Und er macht dann die Rechnung auf, dass rund 300 Milliarden Euro aus der EU in die USA fließen und dieses Geld bräuchten aber wir für Investitionen in Europa, so der ehemalige italienische Premier. In Europa, sagt er, müsse nun ein Werkzeugkasten entwickelt werden, um die faire, grüne und digitale Transformation hinzubekommen. Und deswegen müsse man anstreben, die Regelungen innerhalb der EU zu, er nennt es, harmonisieren und den Zugang von Unternehmen zu Kapitalmarktfinanzierungen zu erleichtern.
Also man muss da einfach so sehen, dass die Argumentation hier ziemlich deutlich entlarvt, dass USA die gesamte Wirtschaft, die produktiv ist, die in irgendeiner Form einen Mehrwert schafft, den Wohlstand schafft, rauszieht aus Europa in die USA, während man im Prinzip von Europa erwartet, dass sie irgendeiner Klimaagenda hinterherrennen, die nachweislich eben halt in Frage zu stellen ist. Auch das gehört eben wiederum mit dazu. Also eigentlich sind es immer dieselben Argumentationen, die man hier nutzen kann, auch wenn ich mir da wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal etwas einhandle, dass sie sagen, der wiederholt sich ständig. Aber es ist tatsächlich irgendwo so ziemlich deutlich. Und je mehr man diese Dinge im Einzelfall beleuchtet, desto mehr und klarer wird auch das Bild dieses Game Changers, der hier im Raum steht. Europa wird im Prinzip mit Klima, Digitales und Verteidigung herunterruiniert, während die anderen Staaten sich die Filetstücke abgreifen, vor allem eben halt USA.
Also Herr Letter sagt, die Europäische Union kann und darf die industrielle Führungsrolle nicht an andere abtreten. Allerdings weiß man auch nicht, wie diese Harmonisierung von Regelungen und die gemeinsame Bankenhaftung Europas konkret attraktiver gemacht werden könnte. Das bleibt alles im Unklaren. Als Beispiel wird hier von Apollo News herbeigezogen, die Etablierung der Bankenunion, die ja schon mit einer höheren Investitions Attraktivität für Europa begründet wurde. Dennoch ist natürlich die EU nach wie vor von den USA abhängig. Andreas, mir erscheint das, ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber mir erscheint das wirklich eine Art oder Möglichkeit, die gesucht wird, um weiterhin Kohle locker zu machen und eigentlich die Transformation, die digitale, die grüne, die mit vielen Unbillen für die Menschen verbunden sind, weiter voranzutreiben. Aber das Wohl der Bürger oder das, was du hier gerade genannt hast, wieder nationale Souveränität und die Kultur jeweils eben mit den Völkern auch so zu respektieren, das ist ja in weite Ferne gerückt.
Genau, von Respekt sind wir ganz weit weg. Es geht um eine Vereinheitlichung, es geht um zentrale Steuerung. Das ist übrigens eines der wesentlichen Begründungen und auch Beweise dafür, dass diese ganze Politik sich von der Demokratie wegbewegt. Demos heißt das Dorf und Kraten, den Wagen ziehen, das heißt ein sich kleines verwaltendes Dorf. Das sind die wichtigen Funktionen, dass die kleinste Einheit, die Subsidiarität, im Fokus steht. Stattdessen wird sie komplett abgeschafft und es wird zentral von oben gesteuert. Oberhalb der Regierungen, wie wir heute wissen, weil eben halt die Kapitaleigner, die Privaten, die sich Philanthropen nennen, jedem Staatsgefüge überlegen sind, weil sie über Milliarden verfügen können, per Knopfdruck, ohne irgendein Gremium fragen zu müssen, weil es keine demokratischen Strukturen gibt, die das verhindern könnte. Und daran erkennt man im Prinzip, worum es geht. Es geht überhaupt nicht ums Volk. Es geht jetzt um darum, Zeit zu gewinnen, um eine digitale Währung einzuführen. In der Zwischenzeit kann man noch ein paar Kriege inszenieren, da kann man noch ein paar Vogelgrippen oder sonstige Dinge noch mal versuchen reinzubauen, um die Leute in der Angst zu halten, während man selbst durch KI die totale Kontrolle versucht rein zu bekommen und durch die digitale Währung im Prinzip eine Art Geldsystem zu schaffen, welches zu einer fast schon Sklaverei führen muss, weil dieses Geld dann nicht mehr neutral ist, sondern tokenisiert wird. Das heißt also individuell dem einzelnen Bürger zugeordnet, je nachdem, wie sein Social Scoring dann aussieht. Das ist im Prinzip eine Form der Massenmenschenhaltung, die da im Raum steht, auch wenn das wie wilde Verschwörungstheorie wieder klingt.
Also, ich meine, wilde Verschwörungstheorien heißt es, seien es ja auch, wenn man über Chemtrails spricht oder über das Wolkenimpfen und so weiter. Aber im Moment sieht es so aus, als ob die Mainstream-Medien an diesen Themen nun mal langsam auch nicht mehr vorbeikommen können. Wir haben gestern in der Bild eine große Überschrift entdeckt: Rekordregen in der Wüste. Haben die Scheichs das Unwetter selbst verursacht? Ja, also die Scheichs werden doch wahrscheinlich die Klimakipppunkte kennen. Das machen die doch nicht, möchte man meinen. Aber die Bild weiß mehr. Da heißt es, die Vereinigten Arabischen Emirate wurden von einem Regenunwetter biblischen Ausmaßes heimgesucht. Straßen wurden zu Flüssen, die Wüste stand unter Wasser, am Flughafen von Dubai saßen tausende Reisende fest, in den Menschen Quatsch, in den Straßen wurden die Menschen in ihren Fahrzeugen vom Wasser eingeschlossen und so weiter. Es war das schlimmste Unwetter seit Beginn der regionalen Aufzeichnungen vor 75 Jahren. Und die Bild sagt, ja, aber vielleicht haben das die Scheichs selber gemacht, denn sie experimentieren seit Beginn des neuen Jahrtausends mit dem Wetter. Vor allem das Verfahren der sogenannten Wolkenimpfung finde immer wieder Anwendung. Und die zuständige Wetterbehörde dort hat eingeräumt, dass letzten Sonntag und Montag tatsächlich Flugzeuge zum Wolkenimpfen im Einsatz waren. Und am Dienstag kam dann das Unwetter. Andreas, wenn man das sagen würde, zum Beispiel über das Ahrtal, dass das eventuell eine manipulierte Wettergeschichte gewesen sein könnte, dann würde man sich schwersten Anfeindungen ausgesetzt sehen. Aber hier klingt das jetzt ganz schlüssig.
Naja, man ist jetzt schon so weit, dass die Menschen auch nicht mehr so reagieren, weil die Angst haben jetzt vor großen Kriegen. Und da kann man nebenbei diese Dinge auch schon offenlegen. Was wir dabei erkennen können, dass diese Technik, und es geht hier hierbei auch um ein Patent, was arabische Konzerne gekauft haben, und zwar um Regen zu produzieren in bestimmten Gebieten in den Wüsten, wo kein Wasser ist, wo aber Öl ist. Und man braucht für diese Ölbohrungen Kühlwasser. Und dieses Kühlwasser kann man produzieren, indem man einen eigenen Regen punktuell dort an diesen Stellen in Gang setzt. Wir sehen also, wie verkommen die Menschheit mittlerweile schon umgeht mit den Gesetzen der Natur und die Wesenhaften quasi missbraucht für solche dramatischen Eingriffe in die natürlichen Gefilde. Das muss man einfach erst einmal sehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Dinge ja nun schon seit Jahrzehnten laufen. Und wenn wir wissen, dass genau seit Jahrzehnten man uns von einer Klimakatastrophe, Klimaerwärmung oder sonst einen Unsinn erzählt, dann kann man natürlich auch relativ schnell erkennen, dass das zeitgleich anfing, nämlich dieses Wetterengineering gleichzeitig mit diesen Klimaerwärmungen. Mit anderen Worten, man kann sich die Welt so basteln, wie man will, um dann zu sagen, es liegt eben halt an der Industrialisierung. Unser letzter Podcast, der hat ja doch relativ viel Aufsehen erregt, weil mir war das gar nicht so klar. Ich habe sehr viele Mails bekommen dazu, dass der Mensch mit der CO2-Produktion der gesamten Industrie gerade einmal 0,9% der Klimabeeinflussung ausmacht, während 3,6 CO2 natürlichen Ausmaßes sind und 95% der Faktoren für Klimaveränderungen ist schlicht und ergreifend der natürliche Wasserdampf, der momentan zum Beispiel auch durch Vulkane immer wieder forciert wird. Das sind eben halt die Dinge und wir sehen, dass hier das ganze Klimanarrativ dringend in die Diskussion muss, dann kann man es nämlich ad acta legen. Die Welt ist nicht verloren. Aber wir müssen jetzt sehen, dass wir endlich den ganzen Schmutz nach oben spülen, um dann Tabula rasa zu machen, die Verantwortlichen vor ein Gericht zu stellen, um dann mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Das geht sehr wohl.
Spannend ist, wie hier auch, by the way, zugegeben wird, dass in Deutschland, vor allem im Süden, Wolken zum Schutz der Landwirtschaft vor Hagel geimpft würden. Die Russen und Chinesen, die machen das ja sowieso schon seit langem, vor allem für die Olympischen Spiele. Auch das wird hier erwähnt. Aber es heißt, dass es natürlich ein umstrittenes und gefährliches Verfahren ist. Also soweit mag man das hier schon eingestehen. Zum einen wird davor gewarnt, in ein komplexes System einzugreifen, das wir noch gar nicht vollständig verstehen. So habe beispielsweise 2009 eine Wolkenimpfung in China einen Schneesturm ausgelöst, der die Hauptstadt heftig traf. Alleine bei dieser Erläuterung, Andreas, da wird ja klar, dass das Feld geöffnet ist und schier grenzenlos zu sein scheint, wenn man sagt, ja, die da im Süden, die sollen jetzt eine gute Ernte haben, da müssen wir gegen Hagel impfen und die anderen, die impfen auch. Und also das klingt hier schon, als ob das völlig normal sei.
Ja, es geht sowieso nur noch um Impfen, hat man das Gefühl. Und man muss sich immer fragen, was steht da eigentlich hinter? Und hier wird die Büchse der Pandora aufgemacht. Und man muss eines wissen, die Büchse der Pandora ist ja eine Geschichte, wo man wirklich dann den Deckel runter macht und dann letztendlich der Inhalt rauskommt, der nie wieder zurück in die Flasche kommt. Und das Letzte, was dort unten in der Flasche rauskommt, das ist die Hoffnung. Und die Hoffnung ist das, womit die Leute glauben, ja, wir hoffen dann mal, dass wir es jetzt damit in die Reihe bekommen. Und die Hoffnung ist eigentlich so eins der übelsten Methoden, die wir dabei haben, weil sie immer wieder die Leute hinhält und sagt, naja, vielleicht wird es ja doch besser, vielleicht wird es ja doch besser. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, naja, mag ja sein, dass das jetzt alles nicht so gut läuft mit der Wirtschaft, aber es müsste sich ja irgendwann wieder erholen. Nein, wir sind ausschließlich auf dem Weg nach unten gerichtet, wenn wir die Rahmenbedingungen weltweit nicht ändern. So einfach ist das Ganze aus meiner kleinen bescheidenen Sicht hier in Kanada.
Es tut sich sowieso eine ganze Menge, was Wettererscheinungen angeht. Zum Beispiel wird berichtet, dass in Italien ein Supervulkan am Brodeln sei über einer versunkenen Stadt und der Boden springe jetzt nach oben. In Pozzuoli sei das sei, und da zeigt seit 2 Wochen der Supervulkan, wie heißt der denn? Die steht immer nur Supervulkan. Auf jeden Fall zeigt er phlegräische Felder im Süden Italiens und damit die stärkste Aktivität seit Jahrzehnten. Es ist eine ganz starke Bebenserie. 500 Jahre gab es sowas nicht, und Man hat dann das ganze gesellschaftliche Leben, die Kinder aus den Schulen und die Menschen aus den Kirchen raus, die 500.000 Bewohner dieser roten Zone des Supervulkans, die werden immer nervöser, denn plötzlich kommen große Wellen, wo nie Wellen waren. Und es heißt hier, das sind die Reste der untergetauchten Stadt und die sorgt für Turbulenzen. Es kommt auf Wind und Strömung und so weiter an. Und das Ganze befindet sich in der Bucht der römischen Stadt Baiae, die wegen des Auf und Ab des Supervulkans, das durch eine Magmakammer in der Tiefe verursacht wird, unter dem Meeresspiegel einstmals versunken ist. Es heißt ja für diese Zeit des jüngsten Gerichtes, dass auch versunkene Städte wieder auftauchen werden, während andere Länder oder Landesteile im Meer untergehen werden. Das klingt ganz spannend.
Ja, das klingt spannend. Ich sehe das relativ nüchtern. Diese Magmakammer, das ist ja das Interessante an einem Vulkan. Das muss man sich vorstellen wie ein, das klingt jetzt vielleicht nicht attraktiv, ein Pickel, wo ganz viel Eiter unten drin ist. Und das ist eben halt dieses Magma. Und oben ist ein kleiner Punkt, das ist der Krater. Und man muss wissen, dass das Ganze ausgefüllt ist, dieser Raum, diese Kammer, nämlich mit dieser brodelnden Lava. Und wenn da jetzt zu viel auf einmal rauskommt, dann entsteht plötzlich ein Hohlraum. Das heißt, das Gebäude, das ist wie ein Gebäude, dieser Hohlraum, diese Magmakammer, wird dann instabil und dann droht die Gefahr des Zusammenbruches. Und wenn dann der Vulkan zum Beispiel diese Magmakammer in sich zusammenbricht, dann gäbe es also quasi einen relativen großen Effekt, was eine Tsunamiwelle auslösen könnte. Das ist das momentane große, die große Gefahr, die da momentan gesehen wird. Aber das ist ja im Prinzip nur die aktuelle Situation und wir zeigen, es zeigt sich uns Menschen, wie wenig wir gegen diese natürlichen Dinge machen können. Wenn wir uns Südamerika angucken, beispielsweise Chile und so weiter, da sehen wir eine unendliche Kette an Vulkanen. Man weiß nicht einmal genau die Anzahl der Vulkane, so viel gibt es da. Und man muss wissen, dass viele dieser Vulkane mehr Schadstoff oder klimaschädliche Gase ausstoßen, als die gesamte Industrie der Welt das machen kann. Das muss man einfach wissen. Und wir haben Tausende davon. Und dann auch noch die vielen Unterwasservulkane. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, am Mittwoch war das, wie dort dieser unterirdische Unterwasservulkan quasi eine Säule an Schadstoffgasen und an Wasser nach oben geprügelt hat durch einen Druck bis 58 Kilometer Höhe, was alleine die Erderwärmung um 1,5 Grad auslöst in den nächsten 5 bis 8 Jahren. Dann kommt das Zeug wieder runter und dann kühlt sich die Erde auch wieder normal ab. Das sind die gesamten Faktoren, wo wir mit den Naturereignissen sehen können. Man zeigt es uns regelrecht in der Natur. Wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr darüber redet, dass ihr Kühen Masken aufsetzt und über einen Rinderfurz sprecht, anstatt zu erkennen, dass die Vulkane da draußen und die Erdoberfläche, die mit 70% Wasser bedeckt ist und damit die Wasserdämpfe, das sind die eigentlichen Klimafaktoren. Das, was wir hier haben, ist ein Unsinn aus Absurdistan, wie man sich es hätte kaum vorstellen können. Das hat wirklich schon fast biblische Ausmaße.
Ja, und da können wir noch eine Meldung dran setzen, nämlich auch in Indonesien droht sogar ein Vulkan zum Teil ins Meer zu stürzen. Ruang
Ja,
heißt der.
das meinte ich ja.
Genau, und man warnt hier vor einem Tsunami. Da sind 11.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die letzte Eruption war im Jahr 1871 und man geht davon aus, dass ja, dass das auf jeden Fall in der nächsten Zeit passieren könnte. Das heißt, Andreas, die Welt ist bewegt, nicht nur unsere Herzen, unsere Geister und Gemüter, weil so unendlich viel passiert und wir das alles irgendwie auf die Reihe bringen müssen. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir da auf unserer kleinen einsamen Insel sitzen, dann kann man das noch ein bisschen leichter verarbeiten. Wenn man in der Zivilisation ist, wie ich das jetzt gerade hier bin, unterwegs, dann ist das gar nicht so einfach, diese Dinge immer wieder übereinander zu legen. Also ich kann dann schon verstehen, wenn Menschen sagen, boah, ich pack das hier alles nicht mehr. Dafür ist es einfach wichtig, dass wir in die Ruhe kommen, in unsere innere Balance. Und ich kann das auch hier, während ich unterwegs bin, nur immer wieder schaffen, indem ich rausgehe, die Natur die ja auch im Frühling sich befindet, die so viel zeigt und so viel Liebe zeigt, so viel Schönheit zeigt, das alles aufzunehmen in einem Dankesgebet und versucht's einfach mal. Man ist sofort wieder anders drauf, es geht einem besser, man ist wieder in der Ruhe und vor allem man erkennt, um was es wirklich geht. Und darüber werden wir heute, wenn ich es diesmal hinbekomme mit der Technik, im Abendgebet sprechen. Seht's mir nach, wenn ich nochmal ein Abendgebet von letztem oder vorletztem Jahr einstelle, falls es mir nicht gelingt, aber ich bemühe mich auf jeden Fall. Andreas, vielen Dank. Du fehlst mir ehrlich gesagt auch die Hühner, das Hündchen und ja, diese endlose Natur. Aber bald ist es ja wieder soweit.
Ja, ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast und ich drücke dir die Daumen, dass du deine ganzen Arbeiten, ich kenne ja deine Agenda, die du da gerade durcharbeitest, dass du die wirklich so packst und schicke dir ganz viel Kraft. Und wir warten hier auf dich, die Hühner, der Hund und alle, wie wir da sind. Und der Sonnenschein natürlich, den du ja nicht hast im Moment.
Ich danke dir sehr, ich danke euch allen und wir hören uns am Montag wieder. Bis bald.
Alles Liebe, ciao.